Amen. Ja, guten Morgen, ich bitte euch aufzustehen. Ich lese aus Epheser 5, Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allen unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Das gibt's ja gar nicht. So früh ist das normal nicht, oder? Das ist normal immer am Ende, oder? Aber jedenfalls, wenn ich vorm Kreuz stehe. Bei welchem Vers war ich? 26? Um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso... Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung, pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Danke. Ihr wisst sicher, mit welchem Satz die meisten Märchen enden, dann wenn der Prinz seine Prinzessin gefunden hat und wenn der Drachen getötet ist. Was ist dieser Satz? Und sie, wie? Naja, so ähnlich. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Aber wenn wir jetzt unsere eigenen Ehen anschauen, wenn wir darauf schauen, wie wir das erlebt haben, nachdem wir unsere Prinzessin oder unseren Prinzen gefunden haben, gibt der Satz dann unsere Erfahrung wieder? Haben wir das so erlebt, dass wir dann glücklich und zufrieden leben? Ich glaube, wir sind dann eher beim Paulus, wie wir da lesen, dass die Ehe einfach ein großes Geheimnis ist. Und auch in unserer Ehe ist es so, wir sind seit 25 Jahren verheiratet und wir sind in die Ehe hineingestolpert und lang durch die Ehe gestolpert. Und ich habe das Gefühl, wir stolpern noch immer durch die Ehe. Wir haben Phasen, wo es uns wirklich gut miteinander geht und Phasen, wo es wirklich eine Katastrophe ist und wo man einfach nur davonrennen möchte und das einfach hinter sich lassen möchte. Und was uns in diesen Krisen früher zusammengehalten hat, das war sicher die Verantwortung für die gemeinsamen Kinder. Aber leider war es sicher nicht, dass wir das verstanden haben, worum es in dieser Predigt heute gehen wird und worum es in dem Text geht. Wir haben nicht verstanden, was Gottes Idee von Ehe ist, warum er die Ehe uns gegeben hat, warum das so ein Geschenk ist. Und was Gottes Idee für die Ehe ist, das werden wir uns anschauen, indem wir uns drei Fragen stellen. Als erstes, was ist die Basis der christlichen Ehe? Dann, was ist die Aufgabe der Ehe? Und dann, was ist das Geheimnis der Ehe? Was ist die Basis der christlichen Ehe? Die Bibelstelle beginnt mit einem Satz, der scheinbar ganz allein dasteht und der scheinbar auch gar nichts mit dem Rest dieser Bibelstelle zu tun hat, mit diesem Vers 21. Und in Wahrheit ist es der letzte Teil von einem langen Satz. Der Friedl hat es in seiner Predigt schon gesagt. Und dieser Satz beschreibt die Auswirkungen, die es hat, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Die Auswirkungen sind, dass wir einander ermutigen, indem wir uns Psalmen singen und Lobgesänge und vom Heiligen Geist eingegebene Lieder und dass wir Gott dankbar sind in allen Dingen. Das sind Merkmale. Und ein weiteres Merkmal lesen wir da in diesem Vers 21, ordnet euch einander unter. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus jetzt in unserer Bibelstelle das Thema nicht wechselt, wenn er jetzt von der Ehe schreibt, sondern es geht weiter darum, welche Auswirkungen es hat, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Paulus beschreibt da die Ordnung, die Gott für die Ehe gedacht hat. Und diese Ordnung ist, dass die Frau sich dem Mann unterordnet und dass der Mann das Haupt seiner Frau ist und dass er sie lieben soll. In den ersten drei Versen im Kapitel 2 im Epheserbrief haben wir gelesen, in welchem Zustand wir waren, bevor wir den Heiligen Geist gehabt haben. Wir waren geistlich tot aufgrund unserer Verfehlungen und Sünden und wir haben uns nach Maßstäben gerichtet, die in dieser Welt was gelten. Und wir haben uns nach dem Herrscher dieser Welt gerichtet. Wir haben uns nach unseren eigenen selbstsüchtigen Begierden und nach unseren eigenen selbstsüchtigen Wünschen gerichtet und daran haben wir unser Handeln ausgerichtet. In unserem Abschnitt geht es jetzt nicht darum, wie Menschen, die den Heiligen Geist wie Nichtchristen eine erfüllte und glückliche Ehe führen können oder wie sie ihre Erfolgsaussichten dafür steigern können, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist die Chancen auf eine erfüllte Ehe, auf eine Ehe, wie Gott sie gedacht hat, nicht nur erhöht, sondern dass er so eine Ehe überhaupt erst möglich macht. Ohne den Heiligen Geist wird so eine Ehe nicht möglich sein, wie Paulus sie da beschreibt. Bedeutet es jetzt, dass Menschen, die nicht glauben, keine glückliche Ehe führen können? Nein, das bedeutet es natürlich nicht. Ah, vielen Dank, Benni. Natürlich können auch Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, eine erfüllte Ehe führen. Aber so eine Ehe wird nach ganz anderen Prinzipien funktionieren und da werden ganz andere Dinge erforderlich sein. Nicht ganz, aber da werden wesentlich andere Dinge erforderlich sein als in der christlichen Ehe. Als in der Ehe, die Paulus da beschreibt. Und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, ist nicht irgendein abstraktes Konzept, irgendein Gedankengebäude, sondern das bedeutet, dass das Evangelium, die gute Nachricht, dich voll erfüllt hat, dass sie in dein Herz eingedrungen ist, in deine Seele und dass sie dein Wesen verändert, dass sie dein ganzes Handeln und dein ganzes Sein bestimmt und verändert, diese gute Nachricht, das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium, die gute Nachricht ist, wer ist Christus, was hat er getan und wie kommen wir in den Genuss von dem, was er durch sein Werk errungen hat. Also, mit Sinn gefüllt, Jesus, Gott, Sohn, ist auf die Erde gekommen. Er hat ein vollkommenes und sündenloses Leben geführt. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, hat unsere Schuld bezahlt und er ist auferstanden. Und alle, die das glauben, bekommen von Gott Gnade und ein neues Leben geschenkt, eine Beziehung zu ihm geschenkt. So einfach ist es im Grunde, aber das ist eine Antwort, die ich als Großvater meinen kleinen Enkelkindern geben würde, die noch nicht mehr erfassen können, aber um die wirkliche Tiefe von dieser Wahrheit erfassen können, um wirklich richtig einzudringen, was das für unser Leben bedeutet, brauchen wir den Heiligen Geist. Und damit diese Wahrheit dann Auswirkungen in unserem Leben hat, brauchen wir wieder den Heiligen Geist. In Römer Kapitel 8, die Verse 7 und 9 lesen wir: Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und wie wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt? Auch das ist ein Geschenk. Wenn uns das Evangelium ergreift, wenn wir zu glauben beginnen, dann schenkt uns Christus den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bewirkt, dass wir ganz anders leben wollen, dass wir Gott gehorchen wollen und auch immer mehr können. In Galater 5, 22 bis 25 lesen wir, welche Wesensveränderung der Heilige Geist bewirkt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. In Römer 8 und Galater 5 lesen wir, was von der unsichtbaren Welt her, aus den himmlischen Bereichen, wie wir am Anfang vom Epheserbrief lesen, an uns geschieht, was Gott tut. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch unsere Dimension und da sollen wir selbst aktiv werden. Es gibt eine Parallelstelle zu unserem Predigttext und die ist in Kolosser 3, 16 bis 19. Und da beschreibt Paulus im Grunde den komplett gleichen Lebenswandel, den er im Epheserbrief schreibt, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dort erwähnt er den Heiligen Geist aber mit keinem Wort. Und trotzdem sollen wir Lobgesänge singen, uns mit Psalmen ermutigen, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen und die Ehemänner sollen ihre Frauen lieben. Das möchte ich sagen. Also es geht bei dieser Unterordnung um die Unterordnung der Ehefrauen unter ihre Ehemänner. Okay? Also in der Bibelstelle geht es darum. Weil ich mich, glaube ich, schon ein paar Mal da vielleicht jetzt, weil ich nur Frauen und Männer gesagt habe, aber ich meine da immer Ehemänner und Ehefrauen. Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und das Erfülltsein von Gottes Wort, das hat offenbar die gleichen Auswirkungen. Denn im Kolosserbrief steht, dass diese Auswirkungen kommen, dieselben Auswirkungen, von denen wir im Epheserbrief lesen, wenn wir von Gottes Botschaft, von der guten Nachricht, von seinem Wort erfüllt sind und ergriffen sind. Während also der Heilige Geist im Verborgenen wirkt, können wir selbst aktiv sein, indem wir uns in Gottes Wort vertiefen, indem wir das lesen, was Jesus lehrt, indem wir das wirklich lernen, indem wir das aufnehmen, indem wir Predigten hören, indem wir Gespräche mit christlichen Freundinnen und Freunden führen, indem wir wirklich versuchen, das so richtig tief in uns aufzusaugen, dass es uns in Fleisch und Blut übergeht und dass es immer mehr unser ganzes Denken und Handeln und unser ganzes Sein bestimmt. Die Basis für eine Ehe, wie Gott sie gedacht hat, ist also, dass Ehemann und Ehefrau vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das passiert in der verborgenen Welt. Und dass beide das Wort Gottes reichlich in sich wohnen lassen. Das können sie selbst tun, indem sie lesen und der Heilige Geist ihnen hilft zu verstehen. Und nur wenn die Basis gegeben ist, dann werden die beiden in ihrer Ehe in der Lage sein, so zu leben, wie das Paulus da beschreibt. Nur dann wird die Frau sich freudig und gern unterordnen können und nur dann wird der Mann seine Frau so lieben können, wie Christus die Gemeinde liebt. Was ist die Aufgabe der Ehe, der zweite Punkt? Wozu heiraten Menschen? In unserer westlichen Gesellschaft, also in anderen Kulturen gibt es da noch andere Gründe, aber in unserer westlichen Gesellschaft ist das Glück, das individuelle Glück, das persönliche Glück, das höchste Gut. Man will glücklich sein. Und von der Ehe verspricht man sie, dass man das Glück dort findet. Man denkt, wenn man jemanden heiratet, zu dem man ein Gefühl der Zuneigung, also Liebe empfindet, dann wird einen dieser Mensch, dann wird einen die Ehe mit diesem Menschen glücklich machen. Aber im Grunde ist eine Ehe, die auf dieser Basis geschlossen ist, nichts anderes als eine Konsumbeziehung. Man wird in dieser Konsumbeziehung so lange bleiben, solange man den Eindruck hat, dass die eigenen Bedürfnisse zu einem akzeptablen Preis befriedigt werden. Ein Beispiel für eine Konsumbeziehung. Stellt euch vor, ihr habt ein Lieblingslokal, einen Italiener, der nicht sehr weit weg ist, mit dem Auto ist man in wenigen Minuten dort. Die Atmosphäre ist super italienisch, tolle Musik, herrlich eingerichtet und jedes Mal, wenn man reinkommt, hat man das Gefühl, oh, Italienurlaub ist wieder da und das Essen ist super, der Kellner ist nett und die Preise sind ja, ist annehmbar, ganz wunderbar. Und dann eröffnet noch näher bei euch zu Hause ein anderer Italiener. Der erste Italiener war die Pizzeria Gianni, der zweite Italiener ist die Pizzeria Luigi. Und Luigi, wunderbar. Alles wie bei Gianni, nur noch billiger. Was wird passieren? Man wird sagen, ciao Gianni, buongiorno Luigi. Und man wird die Konsumbeziehung zu dem Gianni beenden und eine neue Konsumbeziehung zum Luigi beginnen. In der Konsumbeziehung sind die Bedürfnisse des Konsumenten, also die Bedürfnisse vom Gast in dem Lokal, das Wesentliche und das Wichtige und nicht die Beziehung zum Wirt. Und immer wenn man das Gefühl hat, dass man keine angemessene Gegenleistung für seinen Einsatz mehr bekommt, dann wird man die Beziehung beenden und sich eine neue Beziehung suchen. Auf die Ehe umgelegt, wenn man das Gefühl hat, die Ehe bringt mir nichts mehr, die Ehe macht mich nicht mehr glücklich, ich bin nicht mehr verliebt. Was wird geschehen? Man wird die Beziehung beenden und man wird sein Glück woanders suchen. Das biblische Konzept von Ehe ist vollkommen anders. In der Bibel ist Ehe nicht eine Konsumbeziehung, sondern eine Bundesbeziehung. Bundesbeziehung, in der beide Partner gebunden sind, an der Beziehung festzuhalten. In der Bundesbeziehung ist die Beziehung das Wichtige, das höhere Gut und nicht das individuelle Glück. Und in der Bundesbeziehung wird jeder Bundespartner versuchen, das Wohl des Bundespartners zu fördern und nicht das eigene Wohl zu verfolgen. Auch da gibt es ein Beispiel. Mir scheint die einzige Bundesbeziehung, die wirklich noch in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auch überlebt hat, das ist die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Oder? Wenn das Kind schreit oder und sich nicht trösten lässt und man ist schon die ganze Nacht auf, dann hat man oft nicht das Gefühl, dass einem das jetzt emotional gerade in der Situation sehr viel bringt, dieses Kind zu haben. Aber trotzdem ist es absolut verböhnt, sein Kind im Stich zu lassen. Das ist das Kennzeichen einer Bundesbeziehung. Man nimmt dieses Geschrei auf sich und hält an der Bundesbeziehung fest. Man lässt sein Kind nicht im Stich. Und ihr seht, beim Lokal kommt einem das ganz normal vor. Man geht und bei der Bundesbeziehung wäre das ein voller Wahnsinn zu gehen. Okay. Gott hat also die Ehe als Bundesbeziehung gedacht und in der Ehe weist er dem Ehemann und der Ehefrau verschiedene Rollen zu. Und diese Rollen sind mit verschiedenen Verantwortungen verbunden. Wilfried und Alexander haben in den letzten beiden Wochen in ihren Predigten schon gezeigt, dass diese Zuweisung von Rollen auf die Schöpfung zurückgeht. In 1. Mose 2 lesen wir, wie Gott die Frau geschaffen hat und wie er die Ehe eingesetzt hat. Gott hat die Frau nach dem Mann geschaffen, aus dem Mann geschaffen und für den Mann geschaffen. Klingt schlimm, gell? Aber ist so. Können Sie es nachlesen? Aber es klingt ja auch nur schlimm, weil wir nach wie vor diesen rebellischen Geist auch in uns haben, oder? Es ist die biblische Wahrheit, dass die Frau nach dem Mann, aus dem Mann und für den Mann geschaffen ist und dass Gott in seiner Ordnung daraus verschiedene Verantwortungen und verschiedene Folgen für die Ehe ableitet. Die Ehefrauen fordert Paulus auf, sich ihren Männern unterzuordnen. Und das soll aber nicht erzwungen werden, sondern die Frauen sollen das freiwillig tun. Die Frauen sollen sich gerne und freiwillig unterordnen. Das ist ihre Verantwortung. Und es ist nicht die Verantwortung des Mannes, das zu erzwingen und die Frau zu unterwerfen. Der Ehemann hat die Verantwortung, Haupt zu sein. Haupt sein bedeutet, verantwortlich zu sein für die Frau, für ihr geistliches Wohl, für ihr körperliches Wohl. Und es ist damit aber auch eine Leitungsverantwortung verbunden. Wie diese Verantwortung vom Mann überhaupt wahrgenommen werden soll, das lesen wir in dieser Bibelstelle. Der Mann soll seine Rolle so ausüben, wie Christus seine Rolle als Messias ausgeübt hat. Er soll aufopferungsvoll lieben und sich hingeben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wilfried hat es in seiner Predigt schon gesagt, dass mit dieser Zuweisung von Rollen keine Wertung verbunden ist, sondern es werden Aufgaben übertragen. Und außerdem ist diese Rolle zeitlich begrenzt, nämlich für die Zeit der Ehe auf dieser Erde. Im Himmel wird es die Ehe dann nicht mehr geben. Da ist dann auch das mit der Unterordnung, mit dieser aufopferungsvollen Liebe nicht mehr das Thema. Mit diesen Rollen verbunden ist aber keinesfalls, dass die Frau weniger wert ist als der Mann. Es bedeutet auch nicht, dass die Frau von Gott weniger geliebt ist. Es ist einfach nur eine Verantwortung, die mit der Rolle verbunden ist, die nichts mit dem Wert des Menschen selbst und mit der Stellung vor Gott zu tun hat. Mit der Wertstellung vor Gott zu tun hat. Mit der Verantwortlichkeit vor Gott hat es natürlich schon zu tun. Das Schlüsselwort für die Rollenbeschreibung der Ehefrau ist Unterordnung und das Schlüsselwort für die Rollenbeschreibung des Mannes als Haupt ist Liebe. Und Liebe ist hier aber nicht als Gefühl der Zuneigung gemeint, sondern als aufopfernde Liebe, als Agape. Paulus beschreibt diese aufopfernde und hingebungsvolle Liebe in unserem Abschnitt in zwei Bildern. Ich beginne mit dem zweiten Bild, das ist in den Versen 28 bis 30. Da beschreibt Paulus, dass der Ehemann seine Ehefrau so lieben soll, wie er seinen eigenen Körper liebt. Er geht davon aus, dass niemand seinen eigenen Körper hasst und dass jeder seinen eigenen Körper gut versorgt und pflegt und so soll der Mann seine Frau lieben. Und nachdem Gott sich die Ehe als so innige Verbindung zwischen Mann und Frau gedacht hat, dass die zwei ein Leib sein sollen, ein Fleisch sein sollen, kann Paulus hier auch schreiben, dass der Mann sich selbst etwas Gutes tut, wenn er für seine Frau was Gutes tut, weil er ja eigentlich den gemeinsamen, diesen einen Leib, dieses eine Fleisch pflegt. Aber jetzt kommen wir zum ersten Bild. Das beginnt im Vers 25 und geht bis Vers 27. Und da fordert Paulus die Ehemänner auf, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Schon im Alten Testament ist die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk als Ehe beschrieben. Und auch Jesus bezeichnet sich als Bräutigam. Und genau dieses Bild für die Bundesbeziehung greift Paulus hier wieder auf, indem er die aufopfernde Treue und diese Hingegebene von Liebe nimmt als Maßstab und als Beispiel für die Liebe, mit der der Mann seine Frau lieben soll. Und Christus, was tut Christus für die Gemeinde? Er liebt sie, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt und das macht er, um sie makellos und schön und heilig und untadelig und vollkommen, ohne jede Runzel und ohne jeden Flecken vor sich zu stellen, vor sich treten zu lassen. Jesus ist also nicht nur gekommen, um zu retten, sondern es geht ihm um noch mehr. Er möchte nicht nur uns retten, sondern er möchte uns verwandeln, er möchte uns formen, er möchte, dass uns perfekte, wunderbare, makellose Menschen machen, die seinen Charakter widerspiegeln, die so sind wie er und an uns soll sichtbar werden, wie er ist. Und dazu lässt er uns nicht orientierungslos zurück, sondern er gibt uns den Heiligen Geist, der an uns arbeitet und der uns verwandelt und der dazu führt, dass unser Potenzial schließlich zum Vorschein kommt. Dass zum Vorschein kommt, was in uns drinnen ist und was Gott aus uns machen kann, aus uns als Rohstoff, als unseres Rohkörper. Und oft ist es so, dass man, wenn man einen Ehepartner sucht, oder eigentlich wird es immer so sein, dass man sich was Perfektes, was Makelloses wünscht, genau wie die beiden hier, Mr. und Mrs. Wright, die sind makellos, oder? Die sind schon perfekt, da ist nicht mehr viel zu machen. Der Künstler hat sein Werk vollendet. So sollten wir aber unseren Ehepartner nicht aussuchen. Wir sollten eher nach einem Marmorblock mit Potenzial suchen. Also nach etwas, wo wir uns freuen können, wenn Gott arbeitet und meine Frau als Meißel verwendet oder mich als Meißel für sie verwendet, um uns, kannst du nochmal zurückschalten bitte, um uns vollkommen zu machen. Und den Prozess, das ist das Wunderbare in der Ehe, den Prozess sollen wir gemeinsam lieben und an dem sollen wir uns freuen, dass Gott sowas aus uns macht, aus diesem Marmorblock mit Potenzial. Genau. Aber zurück zu unserem Text. Paulus beschreibt, dass die Liebe von Christus Folgewirkungen hat und dass sie zu einer Wesensveränderung an uns führt. Beide Menschen sollen wachsen, beide sollen reifer werden, beide sollen so herrlich werden, wie Gott selbst ist und sein Wesen widerspiegeln in ihrem Charakter. Gott möchte es uns die neue Schöpfung machen, die er versprochen hat. Gott gestaltet uns um und bringt an uns das hervor, was wir in Galater 5 früher gelesen haben. Wir lernen in der Ehe zu lieben, wir lernen uns zu freuen, wir lernen geduldig zu sein, wir lernen freundlich zu sein, wir lernen gütig zu sein, treu, besonnen und selbstbeherrscht. Und jeder wird zustimmen, dass das genau die Tugenden sind, die man für funktionierende und glückliche und harmonische Ehe braucht. Und wenn das ist, was Gott an uns tut, was er an uns wirkt, dann ist das doch auch die Basis für Glück, für Freude, für Zufriedenheit. Es geht dann nicht nur um Schmerz, auch wenn die Ehe das ist. Aber letztlich, wenn wir in diesen Rollen bleiben, wenn wir in der Verantwortung bleiben und wenn wir das aushalten, dass Gott daraus was Gutes tut, dass er daraus was Gutes macht, dann werden diese Eigenschaften hervorkommen und die Freude in der Ehe wird größer werden. Die Zufriedenheit wird größer werden. Und wir werden sehen, dass es echt was bringt, daran festzuhalten, an diesem Bund. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Bedeutet es, der Mann als Haupt entscheidet und damit passt er und außerdem hat es noch den Vorteil, dass beide dabei heilig werden? Nein, das heißt es, glaube ich, nicht. Also ihr werdet das ja auch so erleben wie wir in unserer Ehe. Die meisten Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen. Man redet drüber und man hat ja was gemeinsam, ein gemeinsames Interesse und es ist einfach oft logisch und man einigt sich oder man gibt ein bisschen nach, so dass es nicht wehtut und man einigt sich einfach. Und dann wird es Bereiche geben, die den Mann nicht wesentlich berühren, aber die für die Frau sehr wichtig sind und da wird sie entscheiden. Und umgekehrt wird es Bereiche geben, wo er entscheidet, wo er betroffen ist und wo sie nicht wesentlich berührt ist. Und dann wird es aber Bereiche geben, die beide berühren, die beide wesentlich betreffen und wo man sich nicht einigen kann. Was passiert dann? Dann wird es wesentlich sein, dass man das versteht, worum es in diesem Bibelabschnitt geht. Dass man das ergriffen hat und erfasst hat, worum es da geht. Der Mann als Haupt hat die Leitungsverantwortung und die übt er in Liebe aus. Und die Frau ordnet sich unter. Und der Mann wird in seiner Leitungsverantwortung zu entscheiden haben und er wird seine Entscheidung vor Gott zu verantworten haben. Aber wie hat er zu entscheiden? Wie hat er zu entscheiden? Was hat er für Überlegungen anzustellen bei seinen Entscheidungen? Er muss auch verstanden haben, worum es da geht in dieser Bibelstelle. Er muss nicht nur verstanden haben, dass er das Haupt ist und dass er diese Autorität hat, sondern er muss auch verstehen, welche Verantwortung mit seiner Rolle verbunden ist und was der Maßstab und was die Richtschnur für sein Entscheiden und für sein Handeln, für sein Hauptsein ist. Und was ist das? Das ist die Liebe von Christus. Er hat zu bedenken, wer sein Vorbild ist. Er hat zu bedenken, worum es gehen muss. Er hat zu bedenken, dass er die Heiligung seiner Frau fördern muss. Mit seiner Entscheidung, seine Entscheidung muss dazu beitragen, dass ihr Wohl gefördert wird und dass ihr Charakter verändert wird und dass ihr Charakter gottähnlicher wird. Und das Vorbild ist Christus, der nie egoistisch entschieden hat, der nie seinen Willen durchgesetzt hat, sondern der sein Wohl hintanstellt, der dient und der sich opfert. So hat der Mann seine Rolle zu füllen, so hat er seine Verantwortung wahrzunehmen. Man kann zwei Fragen nehmen, um sich da zu helfen. Die eine Frage betrifft die Beziehungsebene zu Gott. Und die zweite Frage, die betrifft die Beziehungsebene zur Frau. Die Beziehungsebene zu Gott, für diese Beziehungsebene kann sich der Mann die Frage stellen, dient das dazu, meine Frau Gott näher zu bringen, sie Gott ähnlicher zu machen? Und für die Beziehungsebene Ehe kann er sich die Frage stellen, dient das dem Wohl meiner Frau oder nutze ich damit meine Autorität, um mir selbst zu dienen? Ich glaube, wenn der Mann sich in jeder Situation und bei jeder Entscheidung diese zwei Fragen stellt, dann wird das Thema Unterordnung kein großes sein. Weil es wird immer um das Wohl der Frau gehen. Es wird um gemeinsame Heiligung gehen und ja, darum, einander gut zu tun. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr das wirklich lebt. Schaut euch eure konkreten Lebensumstände an. Schaut euch an, welches Einkommen kann wer verdienen. Schaut euch an, ich will gar nicht zu praktisch werden, sondern nehmt die Bibel zur Hand, lest nach, betet gemeinsam und versucht Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Und versucht genau mit diesen beiden Fragen als Richtschnur, ihr Ehemänner, eure Leitungsverantwortung wahrzunehmen. Und ihr Frauen, erinnert eure Männer daran und ordnet euch unter. Und es wird dazu führen, dass die Aufgabe der Ehe erfüllt wird, dass beide heilig werden, dass beide gottähnlicher werden im Wesen und im Charakter und dass an beiden immer mehr sichtbar wird, welches Potenzial Gott an ihnen freilegen möchte, was der Heilige Geist da im Verborgenen wirkt, was wir beitragen durch Bibellesen und was hervorkommt durch dieses Aneinanderreiben und Aneinanderarbeiten in der Ehe, in Gottes Ordnung. Die Ehe als Bundesbeziehung und als gemeinsame Reise zu dem Horizont, der Gottes Thron ist und der die heiligen und makellosen Wesen sind, die wir eines Tages sein werden. Und als letztes, nur mehr ganz kurz, was ist das Geheimnis der Ehe? Paulus zitiert in Vers 31 aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 2, 24, der Mann verlässt Vater und Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und die zwei werden ein Leib sein. Und in Vers 32 zeigt uns Paulus, dass dieser Vers aus dem Alten Testament ein ganz tiefes Geheimnis in sich birgt. Der Friedl hat es schon sehr ausführlich behandelt in seiner Predigt. Und das Geheimnis ist, dass Gott schon, wie er Mann und Frau geschaffen hat und wie er Adam und Eva zum ersten Ehepaar zusammengeführt hat, im Sinn gehabt hat, dass diese innige Verbindung zwischen Mann und Frau, die so innig sein soll, dass sie ein Leib, ein Fleisch sind, die innige Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln soll. Das ist das Geheimnis der Ehe. Das ist Gottes Idee für die Ehe. Die Ehe soll so eine innige Beziehung sein, wie die innige Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Ich weiß schon, das klingt unglaublich schwer, dieses Unterordnen und das Selbstlossein, und es überfordert uns. So geht's mir, so stehe ich da und so rede ich drüber. Und der Grund ist, dass wir letztlich, die Ursünde lasst uns nicht los. Wir wollen weiterhin das Zentrum des Universums sein. Wir wollen eigentlich Gott sein. Aber Gott lässt uns nicht allein. Wir sind gerettet, wir haben den Heiligen Geist, und der Heilige Geist arbeitet an uns und er verwandelt uns und er wirkt diese Veränderungen an uns. Schritt für Schritt bleiben wir dran und versuchen wir das auszuhalten, dass Gott uns verändert in die Richtung. Und wir haben noch was viel Größeres, wir haben Gott selbst als Vorbild. Gott, das göttliche Wesen, ein Gott in drei Personen. Alle drei Personen lieben einander, dienen einander und verherrlichen einander in einer perfekten Harmonie. Und alle drei Personen sind in Wert, im Innehaben aller göttlichen Eigenschaften vollkommen gleich und auf einer Stufe. Und trotzdem, im Heilsplan, den Gott mit uns hat, üben die drei verschiedene Verantwortungen nehmen verschiedene Rollen ein, und das bringt Unterordnung im göttlichen Wesen der göttlichen Personen zueinander, im Verhältnis der göttlichen Personen zueinander mit sich. Ihr wisst, Gott Vater hat Jesus geschickt. Jesus, Gott Sohn, hat gehorcht und ist gekommen und hat sich damit dem Willen des Vaters untergeordnet. Und Jesus bittet, Gott Sohn bittet Gott Vater um den Heiligen Geist, und Gott Vater sendet den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ordnet sich unter und wirkt an uns die Heiligung. Christus war Gott in allem gleich und er ist auf einer Stufe mit ihm gestanden. Aber er hat aus dieser Macht, aus dieser Autorität nicht egoistisch gehandelt, sondern er hat sie aufgegeben zu unserem Wohl. Er hat ein vollkommenes und ein sündloses Leben geführt, und er ist gestorben. Und als er sich im Garten Gethsemane vorbereitet hat auf seinen Tod, da hat er gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat gewusst, es wird nicht nur Verrat sein, es wird nicht nur Spott sein, es wird nicht nur sein, dass er angespuckt, dass er gefoltert wird und dass er am Kreuz stirbt, was für uns schon unerträglich wäre. Er hat gewusst, er wird am Kreuz Gottes Zorn über die Sünde tragen müssen. Über Sünde, die nicht er begangen hat, sondern über unsere Sünde, über deine Sünde, über meine Sünde. Und er wird am Kreuz die Trennung von Gott Vater und dem Heiligen Geist erleben, als Preis der Sünde. Und was hat er getan? Er hat sich untergeordnet und er hat aus Liebe gehorcht. Was ist in der Ehe von uns gefordert? Unterordnung und zu lieben, zu dienen. Wenn du die Ehe verstehen willst, dann musst du das Evangelium verstehen. Und wenn du das Evangelium verstehst, dann wirst du dir leichter tun, die Ehe zu verstehen. In der Ehe ordnet sie die Ehefrau ihrem Mann unter. So wie Gott Sohn sich Gott Vater unterordnet. Und so wie sich dann die Gemeinde Gott Sohn unterordnet, wie sie sich Christus unterordnet. Und der Ehemann liebt seine Frau so aufopferungsvoll mit der Liebe, mit der Christus die Gemeinde geliebt hat und noch immer liebt. Und wenn die Ehe so gelebt wird, als so innige Beziehung, dass die zwar wirklich ein Fleisch sind, dann wird Gottes Triumph sichtbar für die unsichtbare Welt und für die Menschen, die noch nicht glauben. Das ist ein mächtiges Zeichen, ein mächtiges Zeugnis dafür, was Gott an uns tut, was er an uns wirkt, was er aus uns machen kann, welches Potenzial, welche Heiligung er an uns freilegen kann. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir für die Ehe, als Bild dafür, als Bild für die innige Beziehung, die du, Herr Jesus, zur Gemeinde, zu uns hast. Und ich danke dir dafür, dass du den Preis, der notwendig war, um das zu erringen, dass du den bezahlt hast. Bitte hilf uns und stärke uns, dass wir auch lernen, uns zu opfern, dass wir lernen, nicht mehr Zentrum des Universums sein zu wollen, sondern dir zu gehorchen und dir den Vorrang zu geben in allem, was wir tun und allem, was wir anstreben, in unserem Handeln, in unserem Denken und in unserem Sein. Und hilf uns, so gnädig und so gütig miteinander umzugehen und einander immer wieder zu verzeihen, wenn wir scheitern, was wir tun werden. Und hilf uns, das Ziel vor Augen zu behalten, das gemeinsame Ziel, auf das wir in der Ehe zusteuern, auf deinen Thron, auf die Heiligung, auf diese wunderbare neue Schöpfung, zu der du uns eines Tages machen wirst. Amen. Thank you.